Und damit herzlich willkommen zur Folge 20 von unserer Podcast-Team-Werkstatt. Hallo Leute.
Hallo zusammen.
Grüßt euch.
Ah, ganz apathisch alle. Heute wieder dabei mein Bruder Joscha. Adnan, unser kleiner Geselle. Und Robin.
Hallo, grüßt euch. Ihr müsst auch was sagen für die Leute, die zuhören. Die haben gerade einfach nur die Hand gehoben. Also
so, habe ich nicht anlesen. Hallo gesagt?
Nee, du hast nur.
Wir schneiden Hallo, direkt. Guten Tag.
Ich bin auch da.
Bei mir schneiden wir dann Applaus rein.
Ne? Ach so, ja, Applaus. Ja.
Und mit mir ist Cedric.
Nee, wir schneiden jetzt erstmal Applaus beim Robin rein, weil Robin hat geheiratet.
Oh. Los, zeig her, Robin, wo ist der Ring?
Da ist er.
Da ist er. Jetzt ist der Robin auch unter die Haube gekommen.
Ja.
So und deswegen,
einzige,
ne?
Der Einzige.
Stimmt.
Du bist der Einzige, der noch nicht geheiratet hat. Aber Cedric hat einen Antrag gemacht. Das heißt, bald heiratet er auch.
Achso, ja, Verlobungsantrag, nicht Bauantrag. Genau. Ja, hat nur Antrag gesagt.
Ja.
Freut uns Antrag. Aber. Schön.
Ja, ich freue mich auch.
Ja.
Ja.
Die Couch der Verheirateten oder Robin muss jetzt hier rüberkommen.
Ja,
ne?
Dann ist zu dritt da drauf. Ja.
Noch Junggeselle da drüben.
Ich würde mich nicht beschweren, hätte ich mehr Platz hier drüben. Da würde ich mich quer hinlegen. Nach dem anstrengenden Tag heute, glaube ich, auch.
Will das einer sehen, wenn du hier quer liegst?
Du sitzt ja jetzt schon quer.
Wird nicht passen.
Wir haben gerade eben gesagt, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil der Robin muss gleich noch Koffer packen und jetzt quatschen wir schon wieder. Ne? Also Robin ist ab morgen in den Flitterwochen oder in der Flitterwoche eigentlich nur.
Ja, mehr ist nicht drin. Ne?
Mehr ist nicht drin, nee. Ja. Ja, was? Dieses Jahr ja schon in China, ne? Zu viel. Hast schon einen Jahresurlaub eigentlich hinter dir?
Eigentlich schon.
Ja.
Und jetzt macht ihr auch einen Jahresurlaub.
Ja.
Naja.
Schönes Wortspiel.
Stell doch mal vor, was wir heute alles machen. Hast du jetzt gecheckt, ne? Oh. Ja, wir holen den Witz ein. Ja,
wir haben so ein bisschen Startschwierigkeiten, weil heute war irgendwie...
Heute war der Wurm.
Heute war irgendwie Todes Hardcore.
Anstrengend.
Heute war ein richtiger Montag. Das
war so schlimm, oder?
Richtig. Also es waren eigentlich zwei Montage übereinander und auch noch... Keine Ahnung.
Aber weißt du, als die ganzen Leute gleichzeitig im Büro standen, dachte ich mir so, Blatt. Das nervt mich jetzt gerade richtig, dass alle gleichzeitig kommen, weil wir überhaupt nichts daran ändern können. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, das ist aber auch gut, dass die jetzt alle gleichzeitig kommen, weil dann arbeiten wir jetzt einmal komplett durch und es ist zwar sehr anstrengend und es wird auch vergessen.
Weiß ich nicht. Es war alles irgendwie...
Alles auf einmal.
Alles auch ein bisschen ungeplant, was da gekommen ist. Also
montags immer.
Und drei montags um 17 Uhr.
War auch gut. Ja, das war auch gut. Ja, heute Morgen habe ich einen Fehler gemacht bei der Auftragserstellung, weil auch da relativ viele gleichzeitig kamen. Der Sebastian ist gerade auch im Urlaub. Das heißt, ich sitze dann vorne im Büro, mache dann die Kundenannahme, die Auftragsannahme, Auftragserstellung, Ersatzteilbestellung. Und das läuft gerade nicht so wirklich gut. Also heute Morgen waren die Prozesse einfach irgendwie... Nicht fließend. Es hat zwar, was die Ersatzteilbeschaffung angeht, alles funktioniert, obwohl wir da auch im Moment ein bisschen zu kämpfen haben.
Nö, bei dem Ölwechsel zum Beispiel auch nicht. Da war der Ölwechsel, der Ölfilter, gab es von allen Händlern, gab es den Ölfilter, den wir sonst haben.
Oh, übermorgen.
Und die Kunde wollte eigentlich den Wagen um 11 Uhr wieder haben.
Ja, das hat irgendwie alles Ausmaße angenommen. Das wird immer schwieriger für uns, da zuverlässige und gute Teile zu bestellen. Und
dann hast du im Zuge darüber, hat Joscha dann vergessen, den Räderwechsel aufzuschreiben.
Genau. Und
dem Kunden ist es aufgefallen, als er den Wagen um 16.55 Uhr, glaube ich, abgeholt hat, kam dann nochmal rein und sagte vor allen Dingen, nicht mal, sie haben vergessen, die Reifen zu tauschen, sondern sie haben eine Position auf der Rechnung
vergessen. Sie haben zwei Positionen auf der Rechnung vergessen. Und ich so, welche denn? Sagt er, ja, den Räderwechsel und das Einlagern. Ich so, ach verdammt. Und dann bin ich noch 5 Minuten vor Feierabend raus, habe den Jungs gesagt, Jungs, könnt ihr bitte noch ganz kurz einen Räderwechsel machen?
Das war schon.
Ich glaube, ich habe noch nie so schnell einen Räderwechsel gesehen. Also,
hat die Schrauben schon gelöst, bevor Flo angebockt hat.
Ja, ich weiß. Der hat die 3 Schrauben schon gelöst, nicht 2 erst. Ja, genau, richtig. Und dann kam der Kunde auch irgendwie 5 Minuten später wieder ins Büro rein. Sag ich, das glaube ich, ist noch nie so schnell gewesen. Sagt er, nee. Sagt er, das ist zwar noch nicht auf Formel-1-Niveau, aber sie können sich schon sehen lassen. Also das war schon crazy, wie schnell das ging. Danke nochmal, dass ich das so schnell durchgezogen habe. Das war tatsächlich mein Fehler.
Zu viert, ne? Jeden Reifen, eine Person.
Ja, und dann war das alles ein bisschen viel heute. Wie gesagt, auch ungeplante Dinge. Da ist einer Kundin, war ein Nagel im Reifen drin. Das habe ich dann auch zwischen Tür und Angel gemacht, weil ich... hier der Einzige bin, der es machen darf, noch reparieren zwischendrin noch im Büro, dann kam auch eine Kundin rein mit Motorkontrollleuchte an, was auch nicht so einfach war, weil das eine Einkaufsliste war im Fehlerspeicher, da muss man auch erstmal checken, wie es weitergeht, Da kam noch eine Kundin rein, die spontan ein Problem hatte. Dann noch ein Birnchen haben wir noch gemacht zwischendurch. Ne?
Genau.
Während du bei einem Auto AU gemacht genau. hast.
Dann kam
der Kunde. Davon muss man Scheinwerfer ausgebaut.
Ja. Klasse.
Ja. Wo dann die Kundin durchgefallen ist durch die Abgasuntersuchung, weil der Partikelfilter zu viele Partikel durchgelassen hat.
Ford, ne? Bekanntes Problemchen.
Die war übrigens, kennt ihr da das Problem, hatten wir ja schon das ein oder andere Mal. Ford 1.6er Benziner war da,
Diesel.
1.6er Diesel war das jetzt mit zu hoher Partikelanzahl. Kann ich direkt updaten, Robin? 1.5er. Die war bei Ford, ist jetzt direkt zu Ford gefahren mit dem Bericht, habe was Schönes dazu geschrieben, sagte, ja, wir wissen schon Bescheid, alles gut, gar kein Thema. Wir machen am Montag nochmal eine Abgasuntersuchung nächste Woche und dann hat sie jetzt direkt einen Termin bekommen. Machen eine Abgasuntersuchung, wird dann wahrscheinlich 4 Wochen dauern und dann gibt es dann halt einen neuen Termin, wo der Partikelfilter dann ersetzt wird. Also die haben sich da wohl wesentlich verbessert. Gut, jetzt hatte der Wagen auch nur 64.000 Kilometer gelaufen, das heißt, der ist halt noch voll im Kulanzrahmen drin. Das geht ja bis ca. 180.000 Kilometer und ich weiß nicht wie viele Jahre, aber die haben da wohl nachgebessert, beziehungsweise es scheint wohl etwas flüssiger zu laufen. Die Händler sind inzwischen auch in der Routine drin und arbeiten jetzt halt nach und nach die Kunden ab. Also Daumen hoch. Ja, was machen wir heute? Um mal wieder zurückzukommen, was wir normalerweise eigentlich direkt am Anfang erzählen.
Wir hätten auch einfach weitermachen können, das wäre doch niemandem aufgefallen.
Das wäre niemandem aufgefallen? Doch, ganz bestimmt. Hier, du hättest mich nochmal dran erinnert. Der Robin erzählt ein bisschen was über Bremsbeläge. Mhm. Der Artmann erzählt was über ein Problem mit dem Keilriemen an einem Ford. Und ich erzähle mal wieder etwas zu Luftfahrwerk Mercedes. Da hatten wir jetzt ja schon die letzten Wochen ein paar Probleme. Jetzt haben wir ein neues Bauteil im System, ich was darüber erzählen kann. Ne? Ja. Wer möchte loslegen? Cedric möchte loslegen?
Ich habe auch noch was.
So. Cedric hat aufgezeigt.
Aber es geht ganz schnell eigentlich.
Fange ich an.
Geht als Einstieg. Wir haben, ich bin ja hier auch für quasi alles im Hintergrund verantwortlich für die Ersatzteile, dass alle zugeordnet sind, dass alle Teile verbaut wurden und bezahlt wurden und dass nichts rumliegt
ich
und so.
Ich weiß, was kommt.
Ja, ich
und
auch.
Und dann war es so: Adnan war krank. Letzte Woche war das. Robin war nicht da, weil das donnerstags war, genau. Und ich sitze im Büro und denke mir so, hör mal, warum liegt hier Nebelscheinwerfer für ein E46?
Und hab E36.
E36. Und hab da, also ich habe die Teilenummern gehabt und die Rechnung war offen und es war quasi nicht verbaut, das Teil. Das ist immer sehr ungewöhnlich, weil eigentlich bei uns steht auch immer auf den Lieferstand immer auch eine Fahrgestellnummer drauf, ein Kennzeichen drauf, dass wir es einfach später zuordnen können, wo das Teil hingegangen ist. Und dann ist das eigentlich relativ schnell gemacht. Also es war schon sehr ungewöhnlich, irgendwie nichts drauf.
Vor allem lag der eine Woche hier rum. Normalerweise passiert das nicht. Das wusste ich
noch gar nicht zum Zeitpunkt. Ja, so. Im Parts-Ding war nichts drin in dem Bestellzeitraum, weil da stand der 17.09.2025, das ist jetzt schon ein Monat, liegt das Teil hier.
Noch ein Monat, ja.
Ja, und ich hab's dann halt geguckt, hab mit dir gesprochen, du wusstest von nichts, mit Papa gesprochen, weil das ein klassisches Beispiel ist von jemandem, der das nicht reinschreibt, Fahrgestellnummer und Kennzeichen. Hat dann sogar angerufen, weil ich dachte, vielleicht ist für seinen BMW, aber du hast ja einen E30.
E30 habe ich.
Dich angerufen und du hast, boah, ja, keine Ahnung. Und dann rufe ich ja bei unserem BMW-Händler an und sag, Freude der Sonne, was ist? Ja, unser System hat es gerade aufgehangen, kannst du nochmal anrufen. Und das war auch ganz gut, weil dann habe ich mit einem anderen Kollegen gesprochen und der sagte mir, gib mir mal die Teilnummer. Und dann habe ich ihm die Teilnummer gegeben und der einfach nur so, ja, also das Teil haben wir für euch bestellt. ja, aber am 21.11.2022. ich einfach nur so, naja, da wundere ich mich ja, warum ich das Teil nicht zuordnen kann. Ja, aber das werden wir ja jetzt nicht 3 Jahre offen gelassen haben und es dann zugestellt haben. Ich sage, ja, keine Ahnung, das musst du jetzt prüfen. Und dann bin ich wirklich in Parts-Ding rein und habe es dann mal nachgeschaut am 21.11.2022. Da hat Robin einen Teil bestellt für einen Bekannten von sich auch
Für ein eigenes Auto von uns.
Genau, das wusstest du erstmal noch nicht. Oder für ein Familienauto, sag ich mal. Und wusstest es aber nicht mehr, weil es halt so lange her war. Und da haben die auch reingeschrieben, Teil ist nicht lieferbar. Unverbindlicher Liefertermin. Kommt halt nicht. Und dann würden wir halt abgesagt haben, ja, brauchen wir dann auch nicht. Wenn es nicht kommt, dann kommt es nicht. Da muss man eben gucken, ob es was auf dem Schrottplatz gibt oder wie auch immer. Und dann habe ich heute bei BMW angerufen, 3 Tage später, ja Leute, was ist? Ja, das müssen wir ehrlich gesagt seit 3 Jahren die Lieferung offen haben und haben es jetzt einfach zugestellt. Und es lag hier die ganze Zeit rum, weil es natürlich keiner gesucht hat. Ne? Weil ein Ersatzteil, was hier liegt, ist im Zweifelsfall, wird das von irgendwem gebraucht, wird dann nicht einfach so wegsortiert und weggeräumt. Tja, ne?
Schon verrückt, ne?
Ey, wirklich, ne? Und dann kam heute sogar der Außendienstler von BMW vorbei nochmal und meinte, ja, keine Ahnung, was da passiert ist.
Drei Jahre später. Schon
also das ist uns jetzt auch noch nicht passiert. Ne? Beziehungsweise er war gar nicht deswegen da und ich habe ihm das erzählt. Ne? Einfach nur so, 3 Jahre. Ich hab gesagt, 3 Jahre. Und ich hätte dich auch mal anrufen können, hey, braucht ihr das noch? Oder hey, das Teil ist jetzt da. Was ist damit und sowas?
Ne? Ich meine aber auch, dass wir storniert hätten, weil das macht ja keinen Sinn.
Steht da ja auch drin. Hey, klar. Also normalerweise, wenn das Teil dann nicht kommt, fragen wir ja spätestens nach 2-3 Tagen mal nach, ey, wie sieht es eigentlich aus? Und wenn wir dann einen unbestimmten Liefertermin kriegen, dann checken wir eigentlich immer noch mal quer, brauchen wir das wirklich noch? Braucht der Kunde das noch? Haben wir es vielleicht schon eine Alternative besorgt? Können wir eine Alternative beschaffen? Alternative? Und dann sagen wir meistens auch ab, damit eben sowas halt nicht passiert. Oder dass es dann nach 3 oder 4 Monaten irgendwann kommt. Ich meine, das ist ja auch schon mal vorgekommen. Jo. Ich erinnere da an Mercedes NOx-Sensoren. Lenkung, NOx-Sensoren, die halt dann im Rückstand sind. VW, Glühkerzen mit Drucksensor.
Das war schon ganz oft die Nummer.
6 Monate Kupplung warten beim Nissan.
Ja, Schwungrad. Kupplung hatten wir aber Schwungrad nicht. Da haben wir auch Ewigkeiten drauf gewartet. Ja, da gab es auch gar nichts, nur original zu beschaffen. Aber wo wir beim Thema E36 sind, beziehungsweise E30, Adnan, dein BMW, wie sieht's da aus? Wir haben da jetzt häufiger mal gehört, gelesen in den Kommentaren, wie es da aussieht. Der steht hier nicht mehr. Halt die Leute mal auf dem Laufenden.
Also mein Auto ist gerade beim Lackierer und Karosserie. Der ist gut dabei, der ist gerade den Schwelle fertig zu machen. Da kommt viele Sachen. Muss viele Sachen bei dem Auto
gearbeitet. Ist schlimmer geworden, als du gedacht hast, ne?
Ja, natürlich. Aber das ist auch normal. Ich habe mir das schon vorgestellt. Das wird auch nicht so einfach werden. Und dann kommt da immer ein bisschen Schwierigkeit. Aber ist denn zum Glück, der ist jetzt der ist sehr gut dabei. Der hat den Heckblech hinten schon geflext, kommt der neue rein, vorder.
Ist durch Heckblech oder was?
Ja, der ist auch durch. Oh. Ja, wo Rockleuchte sitzt, ne? Komplett
kommt neu. Zum Glück hat man einen Festpreis gesagt.
ja, und dann habe ich mir auch die Farbe ausgesucht, was ich haben will.
Willst du mal zeigen? Ja, komm. Ja, für die Leute, die zugucken gerade, Adnan holt jetzt quasi eine Lackprobe, die er hat machen lassen. Der Wagen wird ja eine andere Lackierung kriegen. Adnan möchte aber trotzdem, dass das Auto ein H-Kennzeichen bekommt. Deswegen muss er einen Lack nehmen, der halt zeitgemäß ist.
Ja, genau. Obwohl der Heinz, also unser TÜV-Prüfer da...
ich weiß nicht.
Ja, zeig erstmal.
Das ist meine Wunschfarbe immer gewesen. Da wollte ich gerne noch matt haben. Aber in matt darf man keine Haarkennzeichen haben.
Gab es da überhaupt schon mal Mattlack?
Nein.
20 Jahre später waren die matt.
Ja, da wollte ich gerne. Also das ist meine Lieblingsfarbe, Olivengrün.
Prost. Erstmal trinken, Stärkung.
Prost. Den Mund frisch feucht halten.
Also für die Leute noch mal ganz kurz, die zuhören, der Adnan hat gerade einen Kotflügel geholt, der als Lackmuster lackiert worden ist.
Genau, das ist
von... hat leuchtende Augen.
Genau.
Ja.
Und dann habe ich direkt da vorne aufgehangen, damit ich das jeden Tag sehen kann. Und auch, ich will das noch sehen, wenn die Sonne scheint irgendwann.
Scheint? Jetzt nicht mehr.
Ja. Und dann kann ich auch sehen, wie das aussieht auch, wenn der
Das Sonne ist quasi ein beschädigter Kotflügel.
Genau, das ist nur Muster.
Genau.
Nur Muster.
Damit ich habe mich gerade gewundert, warum du das so hinwirfst.
Ja, das ist, das ist auch für BMW, aber genau, für Dreier.
Ja.
Dreier oder Vierer gewesen. Der Lackierer ist der gut und er hat mir gesagt, ja, dann würde ich dir eine Kotflügel lackieren oder Motorhaube, je nachdem, was der hat. Und damit du das siehst, ob die Farbe dir gefällt oder nicht.
Und der Heinz sagte übrigens zu dem Thema, weil er sich gefragt hat wegen der Farbe. Also darum ging es natürlich auch,
weil
unser TÜV-Prüfer quasi, der dann später das wahrscheinlich das Haargutachten schreiben wird, das hat als Haar, als historisches Fahrzeug anmelden kann, hat mit der Prüforganisation gesprochen und die haben ihm bestätigt, dass die Farbe in Ordnung ist, weil man sich damals den Wagen auch in der Farbe hätte lackieren lassen können.
Werkseitig.
Und nicht mal werkseitig, du hättest doch einfach zum Markierer fahren können. Sagt er. Das ist nicht das Problem. Problem ist, wenn du das dann zweifarbig machst, in einem grellen Pink oder in einem Matt. Also, das gab es früher einfach nicht. Das war nicht historisch zeitgemäß. Sagt er, du kannst den theoretisch.
Ja, und auch nicht erhaltenswert. Ne? Es geht ja beim H-Kennzeichen tendenziell darum, dass das Fahrzeug erhaltenswert ist, dass es einen Historienfaktor hat. Ja. Dass es für unser Kulturgut, kann man das so sagen?
Ja, deutsches Kulturgut, ja.
Ja, ja, Autos sind ja deutsches Kulturgut.
Wenn man weiterspinnt, steckt das da so hinter, ne? Ja.
Da geht es ja ursprünglich darum, dass wir unsere Historie an Fahrzeugen auch noch auf der Straße erhalten und die halt begünstigen.
Deswegen müssen die in einem gewissen Zustand sein.
Halt genau.
Auch einfach, ne? Und vielleicht für die Leute, die mal drüber nachdenken, sowas zu machen, macht das mit einem TÜV-Prüfer zusammen. Also macht nicht einfach fertig, stellt das Auto hin und sagt, ich will ein H-Kennzeichen, sondern am besten fahrt ihr dahin in dem Zustand und sagt, ich möchte ein H-Kennzeichen haben, guck mal, was müssen wir machen, dass man das so in Absprache macht. Ähnlich, wenn man so eine Restauration macht, hier mit so durchgerosteten Schwellern.
Genau, ne? Da habe ich jetzt, ich mache alles mit unserer TÜV-Prüfer, damit Bewusstsein, was da reinkommt und damit auch für mich so Bewusstsein, was ich da einbauen soll. Und was, wie ich das
vorgehen kann. Wenn du nachher alles mit U-Schutz zugekleistert hast, dann kann das passieren, dass der Prüfer sagt, ich weiß ja überhaupt gar nicht, was für ein Material da drunter ist.
Ja.
Ich nehme dir das nicht ab, ich mache das nicht.
Ja.
Und deswegen ist das sinnvoll, das in Zusammenarbeit zu machen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, sehr schöne
das
Farbe.
Das würde mich freuen auch. Cool. Ich glaube, das wird um die ein Jahr noch dauern.
Ja, wenn alles für dich ist, ne?
Ja. Die Probe ist ja auch nicht an einem Tag gebaut worden, ne?
Du hast zwischendrin ja noch einen neuen Motor geholt, ne?
Ja, habe ich einen neuen Motor geholt, habe ich eine Motorhaube auch gebraucht geholt, aber der ist in einem sehr guten Zustand. Und Tür rechts habe ich auch geholt.
Und Lenkrad. Und
Hinterachse habe ich auch geholt. Das Auto ist Schrott, aber ich muss alles machen.
Da habe ich Bock drauf. Hat sich den Bus geliehen und ist dahin gefahren, hat das Auto zerlegt und mitgenommen.
Ja, näher von Leipzig gewesen, also 400 Kilometer hin.
Bist du dahin gefahren?
Ja, ja, ja.
Alter, hingefahren. Ich hatte 400 insgesamt.
Nein, 400 hin, 400 zurück.
Scheiße, Entschuldigung.
Die 100, wo die Kilometer am Bus herkommen, ne?
Ja.
Ich brauche den Bus mal. Kann ich den haben? Ich muss Motorhaube holen.
Ich bin verrückt, den mit dem Dazu, weißt du?
Ja, das ist mein
Auto. Naja, gut, also Entschuldigung.
Das ist ja, auch gut, ne?
Ja, aber wo findest du in einer guten Zustand Motorhaube? Ne? Das ist schon mal schwierig. Und original gibt es auch nicht.
Der Dazu ist ganz praktisch, weil die ist so klein, ich kann mir aus jeder anderen Motorhaube
nehmen. Ja, da fliegst du auch mit denen.
Ja. Musst du die Arme rausmachen.
Ja. Wenn du bremst, musst du fusten.
Wenn ich mehr als 40 fahre, da kippt die Karre um, Alter. Da muss ich mir aus dem Fenster lehnen.
Warum hast du einen neuen Motor geholt?
Weil mein Motor ist, da ist die Feuchtigkeit drin im Zylinder und dann ist der komplett von innen gerostet. In quasi der erste Schicht von der Hungerschliff komplett weg. Wollte ich nicht komplett nochmal
überholen.
Da habe ich jetzt mir noch eine geholt. Überraschung, entweder diese Woche oder nächste Woche nehme ich die nochmal alles auseinander. Würde ich gerne komplett überholen auf meine Hände. Damit weiß ich ganz genau, was da dran ist. Da wird komplett alles überholt.
Und damit du Geld sparen kannst.
Ja, das auch, aber dann bin ich sicher, was da
drin klar. ist. Der alte Motor zu überholen, hatten wir mal, glaube ich, grob durchgerechnet, wären 2.500 Euro gewesen. Ne?
Genau, da ist er nur für den Motorblock.
Geht ja aber noch. Nur für den Block?
Ja, nur für den Block.
Nur,
weil die musste ja gehohnt werden und Übermaßkolben rein.
Übermaßkolben, ja.
Und da hatten die gesagt, da müssen die halt in verschiedenen Stufen hohen den Block, weil der nicht zu heiß werden darf. Denn so dünne Zylinderwände, da kannst du immer nur einen Schliff machen, abkühlen. Noch einen Schliff machen, abkühlen. Und du musst halt irgendwie 3 oder 4 Mal durch den Zylinder durchgehen, damit du das Übermaß halt hast, damit er sich nicht verzieht.
Mhm.
Die Kolben waren auch schweineteuer für den, meine ich.
Ja, ich weiß nicht mehr, aber ich glaube um die 800 oder 1000 Euro.
Für 4 Kolben, ne? Und dann
6 Kolben, ne?
Für 6 Kolben, Entschuldigung. Dann die Kurbelwelle mussten wir auch noch überarbeiten bei dem. Da waren noch die Hauptlagerschalen, mussten wir noch überarbeiten. War da nicht was?
Nee. Nicht mit Kurbelwelle, nein. Nur der müssen die nur das Übermaßkolben machen.
Mhm, ja.
Ja, ja.
Aber dann haben wir gesagt, hast du gesagt, nee, ich hole gebrauchten Motor.
Ja, und dann mach ich auf. Wenn ich Pech habe, dann ist auch Motorschaden. Dann muss ich dann...
Ja, aber vielleicht keine Übermaßkolben. Vielleicht reicht es dann bei dem, dass du nur hingehst, nur einmal hohnst, ne? Nochmal einen Hohnschliff herstellen.
Genau.
Das ist ja dann wesentlich günstiger als Übermaß.
Ja.
Das muss ich sagen, ne? Muss mal aufmessen.
Ja, ja, genau.
Wo war gelaufen ist oder nicht, ne?
Müssen wir sehen.
Adnan ist auf jeden Fall dran.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall.
Irgendwann seht ihr das Auto wieder und ihr kennt es nicht wieder. Weil
auf jeden Fall wird ihr nicht merken, ob das Auto gewesen.
Werden wir sehen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, Robin, dann leg doch mal los.
Bremse, ne? Ich hatte was Schönes mit einer Bremse. Genau, das war ein Renault Twingo. Ja, da habe ich die Bremse neu gemacht. Und warte, ich muss es mal auspacken, weil wir müssen ja jetzt hier nicht zeigen, was das für ein Hersteller war. Geht's ja nicht. Und zwar war da das Problem, dass die Bremse Geräusche gemacht hat, weil der Belag eingelaufen war oder abgeschliffen war. Konnte ich mir nicht so ganz erklären. Auf jeden Fall war das Maß, also die sitzt ja, wenn das jetzt hier die Bremszange ist, sitzt der Bremsbelag ja so dazwischen. Und da war so viel Spiel drin, dass das die ganze Zeit geklappert hat, wenn man irgendwo drüber gefahren ist. Und beim Bremsen war das dann weg. Und da waren hier an den Punkten, wo das, an den Lagerungsstellen, wo das halt in der Führung drin sitzt, das hat sich ausgearbeitet. Also haben wir eine neue Bremse drauf gemacht. Und dann kam die Kundin wieder und sagte so nach 500, 600 Kilometern, das quietscht irgendwie. Ich denke mir, okay, alles klar. Komm noch mal vorbei, gucken wir uns an. Dann habe ich die Belege noch mal rausgeholt und dann hatten sich hier an den Ecken so, wenn die meisten von euch kennen, hatte sich der Lack so aufgeschoben, also so eine leichte Kante gebildet. Dann haben wir die weggeschliffen. Dann ist sie noch mal 200-300 Kilometer gefahren und sagte, du, das war jetzt erst in Ordnung und jetzt fängt das wieder an. Das kann nicht wahr sein. Dann habe ich mir gedacht, okay, bestellen wir mal einen anderen Hersteller, weil es kommt schon mal vor, dass manche Mischungen und manche Aufbauten von manchen Herstellern nicht so geeignet sind, obwohl das ja eigentlich ein Erstausrüster war. Und dann packe ich die anderen Belege, die neuen, die ich dann bestellt hatte von einem anderen Hersteller aus und lege die nebeneinander und da blenden wir jetzt mal ein Bild ein, das habe ich fotografiert. Und wenn man sich die zwei zusammen anschaut, dann sieht man erstmal vom grundsätzlichen Aufbau her einen Unterschied. Das heißt, diese Fuge, die hier in der Mitte so durch den Bremsbelag durchgeht, die ist gar nicht da bei den anderen Belegen. Und die sind hier an der Ecke, sind die so leicht angeschrägt, dass die halt so einen besseren Anlaufweg haben. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass hier so richtige Stücke fehlen. Also hier mittig im Bremsbelag ist genau an dieser Fuge einfach so ein Stück rausgebrochen. Hier auch, und ich glaube, bei dem anderen sieht man auch noch was. Ah ja, hier ist auch nochmal richtig was, eine richtige Ecke oben einfach rausgebrochen. Und das ist für mich ein Zeichen, dass die einfach Kante zu hart sind. Ja. Ne? Ja, aus der Kante und aus dem ganzen Laufbild halt auch. Ne? Und ich würde sagen, die Mischung ist einfach zu hart. Ja. Und der wird zu heiß dadurch dann und ist zu spröde dadurch, das Material. Und dann quietscht das natürlich und macht das extreme Geräusche. Und die werden das auf Garantie mal einreichen, ne? Weil das kann es eigentlich nicht sein. Und das ist natürlich dann auch das Gute, wenn die Werkstatt die Teile organisiert, den Einbau macht, dann geht sowas natürlich auf Garantie. Weil so soll es natürlich nicht sein, ne? Dass man da eine neue Bremse drauf macht und dann quietscht das und macht Geräusche und das bei einem namhaften Hersteller.
Sicher, aber ja. Das Wackeln der Bremsbeläge, waren das auch die Bremsbeläge oder war das die Bremsanlage davor?
Das war die Bremse davor.
Ah, okay. Also
das war die Bremse davor, als das Auto das erste Mal gekommen ist.
Aber das ist ja auch nicht so, soll es ja auch nicht sein.
Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar
also
keinen
war die
Fall
vorher schon so woanders sein. Gewesen?
Ja, die war vorher woanders und ich glaube, die haben da dran rumgefummelt. Ne? Ich glaube, dass die nicht richtig gepasst haben, eventuell, und dann haben die das vielleicht auch oben weggeschliffen, aber das möchte ich dir nicht unterstellen. Weil
vielleicht hat die Bremse auch gehangen, nicht. Ne?
Das kann natürlich
du auch sein. Du weißt ja nicht, was passiert ist. Dann war das die vielleicht irgendwo in Timbuktu und dann hat die Bremse gehangen und dann haben die gesagt, ja, wir kriegen jetzt leider keine Belege mehr, das müssen wir jetzt nochmal eben schnell schleifen, jetzt können sie erstmal fahren.
Das ist in Ordnung, das ist nicht schlimm.
Na gut, das ist natürlich, somit weiterfahren. Das kann man natürlich nicht sagen.
Ich habe mir gedacht, okay, alles klar, das ist alles andere als in Ordnung, das soll so nicht sein. Ja. Ja, also passt auf, was ihr für Teile holt. Und wenn, kann man auch mal probieren, einen anderen Hersteller zu nehmen. Da muss man dann natürlich gucken oder mal zwei Hersteller bestellen und die einfach mal miteinander vergleichen. Weil es gibt da so Sachen, da passt das mal besser, mal schlechter. Es gibt, was ist denn das doch mal, VW Caddy Touran, was hatten wir denn da letztens? Bremse hinten, auch namhafter Hersteller, erinnerst dich dran?
Ja.
Passt da einfach nicht. Und zwar die Auslegung von der Bremsscheibe zum Bremsbelag, warte mal, ich hole den hier nochmal hin.
Breite gewesen.
Wenn wir jetzt das als Breite haben, wo die Auflagefläche ist, dann ist logischerweise auf der Gegenseite die Bremsscheibe dazu. Und das, die Bremsscheibe ist halt immer so ein Doll größer, dass der Belag so halt nicht über die Kanten drüber läuft. Und da war das einfach eine Fehlkonstruktion. Und auf der Innenseite, da stand das über. Das heißt, das war nicht bündig, sondern der Belag stand über den Rand von der Scheibe drüber.
So hinauf, ein, zwei, ne? Millimeter oder ein Millimeter ist das dann? Ja, ne?
Mehr würde ich sagen. Das waren fast zwei. Das war ein gutes Stück.
Ja. Aber auch im kalten Zustand, so. Ne? Nicht mal ausgedehnt natürlich.
Ja, ja. Ne?
Ja, ja, sodass, das wird dann noch schlimmer, wenn
er sich das hier weggearbeitet hat. Mal gucken, was du drauf kriegst. So hier so weggearbeitet hat und dann logischerweise der Part stehen geblieben ist und das hier nicht. Und das hat dann logischerweise auch irgendwann...
Das quasi so ein Teil überstand, ne? Und sich nicht abgeschliffen hat und irgendwann macht es dann Geräusche, weil natürlich dieser Überstand gegen den Korb von dem von der Bremsscheibe kommt. Ja. Ne? Was nicht sein soll. Aber es gibt es auch in die andere Richtung nach außen.
Das gibt es auch nach außen. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann gedacht, ja, das kann doch nicht sein, das muss ja passen. Und dann gab es zu dem...
Vier oder fünf verschiedene. Ne?
Genau, wegen diesen PR-Nummern, das ist ja die Zuordnung von der Ausstattung. Also das heißt, was für eine Bremsanlage hat das Fahrzeug drauf, was für ein Fahrwerk ist drin, das beschreibt VW über diese PR-Nummern. Und da gab es zu verschiedenen PR-Nummern und verschiedenen Erstzulassungen und Fahrgestellnummern verschiedene Bremsen, also Scheiben und Belege. Und dann haben wir, glaube ich, vier verschiedene Belege, zwei verschiedene Bremsscheiben bestellt. Und das passte alles nicht. Wir waren alles wie Kraut und Rüben. Da warst nämlich du im Urlaub. Alles was? Mhm. Von dem Hersteller.
Von Kiddy.
Und dann kam Josh und sagte, als er wieder da war, kennen wir, haben wir, glaube ich, schon mal gehabt. Bestell mal einen anderen Hersteller. Und dann haben wir einen anderen Hersteller bestellt. Und siehe da.
Passt direkt.
Oder original, ne?
Oder original,
klar. Ja, weil die nur Einsatz haben, ne?
Das, wie oft, wir hatten das mal bei einem Fahrzeug, der hatte immer wieder...
Moment, das muss ich noch hinzufügen. Ist übrigens der gleiche Hersteller, von dem auch diese zu harten, zu spröden Belege hier sind, war der gleiche.
Wir hatten das mal bei einem Skoda an der Hinterachse auch. Da waren immer wieder Probleme mit Geräuschen und das war wie so ein Heulen von der Hinterachse. Dann haben wir auch irgendwie ein- oder zweimal Scheibenbelagskombinationen verändert und irgendwann dann gesagt, jetzt reicht's einfach, original bestellt und seitdem keine Probleme mehr gehabt. Ja. Das ist, manchmal steckt man da einfach nicht drin. Da haben die in einer Charge dieses Problem. Ja. Wichtig ist, das halt dann dem Hersteller zu melden. Und das nicht unter den Teppich kehren zu lassen, weil beim ersten, beim zweiten fragen sie vielleicht noch nach, aber sobald dann der dritte oder der vierte aus der Charge kommt und die können das noch Jahre danach auf den Punkt genau nachvollziehen, in welcher Charge das produziert wurde und können noch erkennen, wie viele Reklamationen es dazu gab, dann gucken die eigentlich nur auf den Belag drauf, alles klar, der kommt aus Charge XY, da haben wir schon 6, 7, 8, 9 Reklamationen zu gehabt, das passt, da hatten wir einfach Probleme, packen wir zusammen. Wichtig ist natürlich, klar, wenn es sicherheitsrelevante technische Mängel sind, die kriegen natürlich auch eine aktive Rückrufaktion. Hatten wir bis jetzt, glaube ich, noch nie. Das heißt, die Kontrolle da ist eigentlich immer sehr gut.
Das Geräusch hat trotzdem gebremst, ne?
Genau, richtig. Ja. Es macht halt nur akustische Geräusche, das ist nervig, aber die technische Funktion ist halt in keinster Art und Weise eingeschränkt. Das ist ganz wichtig dabei. Ne?
Ja.
Ja, Adnan, du hattest auch eine kleine technische Einschränkung, ne?
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja,
eigentlich kann schon, man sagen.
Ja.
Was gab's aber schon? Das ist eigentlich eher ein Fehler, der passiert ist.
Ja, und das würde ich sagen, ein menschlicher.
Ja.
Ja.
Was passieren kann.
Obwohl, was passieren kann, weil das... Aber erzähl erst mal.
Da haben wir einen Keilriemen und der Kunde bemängelt, morgens früh, wenn das Auto startet, da macht es extrem Geräusch. Also Quietschen, ne? Also nicht...
Wie eine Trompete.
Ja.
Ja, aber ein bisschen lauter noch. Ne?
Ja.
Robin hat seinen Kopf in den Innenraum gehalten.
Geprüft, ja. Ist die Taschenlampe fast aus dem Mund gefallen.
So ja, und das war richtig, richtig hartes Geräusch. Auf jeden Fall, der war bei anderer Werkstatt gewesen, ne?
Ja.
Er war anderer Werkstatt gewesen. Und dann haben die für ihn eine neue Keilriemen gemacht. Und hat trotzdem schlimmer geworden.
Die sind vor allen Dingen wegen dem Keilriemen in die Werkstatt gefahren.
Wegen dem Geräusch.
Aber vermutlich haben die ein anderes Geräusch gehabt oder sowas, weil ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber es war ein bisschen undurchsichtig auf jeden Fall. Aber sie hat auf jeden Fall gerade neu geführt, ein halbes Jahr alt.
Genau. Und dann haben wir das Auto angeschaut, dann haben wir das Auto gestartet. Und das war so richtig, richtig extrem Geräusch. Also extrem quietschen. Mhm. Ja, und dann haben wir geguckt, die haben eine Keilriemen verbaut und der ist nicht Stretchriemen. Und dann ist er die ganze Zeit, also ein bisschen größer, weil das nicht Stretchriemen ist. Und dann ist das größer gewesen.
Hast du doch auch Bilder davon gemacht, ne?
Ja, da, ja. Die Bilder blenden wir das ein, damit ihr das Unterschied auch seht. Ja, und danach haben wir einen anderen Hersteller genommen.
Original,
hab ich bestellt. Original, ja, ja. Genau, ja, genau, richtig. Originaler Keilriemen
bestellt. War eigentlich ursprünglich nicht deswegen da gewesen, sondern wegen einem anderen Problem auch noch. Zur Geschichte.
Stretchriemen heißt, wir haben keine Spannrolle mehr verbaut bei den Fahrzeugen. Das heißt, der Hersteller...
Ja, das kommt auch öfter immer beim Ford.
Eigentlich nur bei Ford, ne?
Ja, yeah. Ford Extreme, also bauen die, ja, manche Ford natürlich haben die auch Spanner, aber bei dem gab es keine Spanner.
Eigentlich nur beim Diesel, ne? Bei den Benzinern heutzutage, EcoBoost, haben sie überall Stretchring drin. Ja. Nee, EcoBoost hat noch Spannrolle, aber eigentlich...
Bei Benziner,
Vierer, das ist doch...
Genau, alles Benziner.
Ja, bei Diesel gibt's das nicht. Vermutlich wegen der Thematik mit dem unruhigen Leerlauf. Aber Stretchriemen heißt, wir haben keine Spannrolle mehr verbaut, sondern die Spannung im Riemen selber wird erzeugt, dadurch, dass man den Riemen quasi drauf wirkt. Das heißt, der ist eigentlich zu klein.
Nicht quasi, den wirkt man da drauf.
Den wirkt man darauf, ja. Der ist zu klein und wird dann da drauf gespannt mit einem Spezialwerkzeug. Und dadurch hat man dann genug Kraft, weil wir müssen ja hier in diesen Lamellen drinne irgendwie die Kraft von der Kurbelwelle auf die ganzen Zusatzaggregate übertragen, wie Klimakompressor, wie Generator, wie Servopumpe und.
Wasserpumpe auch immer bei Ford?
Ja. Wasserpumpe auch, ja, genau. Und wenn natürlich da nicht genug Kraft, nicht genug Zug hinter ist, nicht genug Spannung, dann rutscht er durch. Und das ist eben genau das, was der Adnan beschreibt. Und zwar der Riemen ist die gleiche Größe, das heißt, wir haben ja so Kennungen hier drauf, 6 pk, das heißt, wir haben 6 Rillen in einer bestimmten Form und dann haben wir die Länge in Millimeter dahinter, also 1061, das heißt 1 Meter 6 und 1 Millimeter.
1061 Millimeter.
Ja. Oder 106 Zentimeter und 1 Millimeter. Ne? Ja.
1061 Millimeter.
1061 Millimeter.
10,61 Dezimeter geht natürlich
auch. Ah, okay. Ja, genau. Habe ich ganz vergessen.
Ja.
Und der neue Riemen, der Stretch-Riemen original von Ford, war genau die gleiche Größe, aber wie ihr auf den Fotos sehen könnt, viel, viel kleiner, weil der muss durch dieses Aufbauen, muss der halt auseinandergezogen werden und hat dann dieselbe Länge wie dieser Riemen hier. Da das aber kein Stretch-Riemen ist, sondern einer für einen mit einer normalen Spannrolle.
Genau.
Das heißt normalerweise bei einer, also ist eine kurze Zwischenfrage für mich, weil ich das mich noch nie gefragt habe. Normalerweise würde man quasi den Riemen mit der Spannrolle spannen.
Genau.
Genau.
Also aber um die Kraft zu...
Stretch-Riemen ist genau wie dein Pullover hier.
Ja. Also was Stretch bedeutet, so, verstehe ich schon.
Dass sich das nur zuzieht dann.
Ich hatte mich jetzt gerade nur gefragt, weil du hast nicht gesagt, was der Unterschied ist, wenn man keine Spannrolle hat.
Ach so.
Das heißt, ne, also Spannrolle ist quasi, du legst den Riemen drauf und spannst ihn dann mit der Rolle ganz fest.
Die kannst gibt dann die Kraft... Ja. Auf den Riemen drauf, dass der eben nicht durchrutscht.
Ja.
Und wenn du natürlich jetzt einen Stretchriemen irgendwo drauf, einen normalen Riemen irgendwo drauf machst,
dann fehlt dir diese Kraft.
Ja, sicher. Und was passiert im Kaltstart, Adnan?
Rutscht der Riemen.
Weil wir brauchen eventuell Klimaanlage, um die Frontscheibe freizukriegen. Wir brauchen eine Frontscheibenheizung. Das heißt, hohe Last auf den Generator. Der Start hat gerade gestartet. Das heißt, wir müssen den Strom nachladen. Vielleicht will man gerade in dem Moment noch ausparken. Auch, ne? Das heißt, die elektromechanische Servolenkung ballert halt dann noch richtig Leistung oder will noch richtig Leistung vom Generator haben. Und dann flutscht das richtig schön da drüber.
Jupp, und das hört sich ganz schön an. Yes. Ja. Das ist so laut. Das
war ganz toll da in meinem Kopf, ne?
Ja, und das haben wir jetzt... dieses Jahr bestimmt schon 5-6 Mal gehabt, genau diese Thematik.
Und auch Ford.
Auch immer Ford, ja. Oder eine Nummer zu groß. Ne? Also eine Nummer, was war das jetzt hier, 1061? Ne?
Ja, und dann kommt jetzt
auch einen gehabt.
63, glaube ich.
Da war ein 63er drauf und es gehörte ein 62er eigentlich drauf. Ja. Haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt.
Genau, also, einen Millimeter, genau. Haben wir gesagt, hey, wie?
Und da war es so undurchsichtig, wir konnten durch die Umschlüsselung nicht sehen, weil wenn wir die Originalteilenummer von Ford genommen haben, die umgeschlüsselt haben auf Zubehörteil, kam auch genau das Ding raus, auch als nicht Stretchriemen. Und deswegen wäre wahrscheinlich dieser Fehler passiert. Und dann haben wir gesagt, wir bestellen jetzt einen Originalen, weil das einfach nicht durchsichtig war, was da jetzt für ein Riemen draufkommt. Das ist manchmal verrückt.
Umschlüsseln heißt in dem Zusammenhang auch nochmal als Erklärung, wir haben quasi einen Originalteilekatalog, wo wir quasi wissen, was in den Fahrzeugen alles verbaut ist, an Ersatzteilen, haben die originalen Nummern. Und die Hersteller dieser Riemen oder auch von Bremsscheiben und so weiter, geben quasi den Teilehändlern, da wo wir die Teile dann besorgen, Nummern mit, wo drauf ihre Ersatzteilnummer passt. Also quasi, wenn beispielsweise die Originalnummer ist 1234, die heißt aber zum Beispiel bei der Firma Pups GmbH heißt das Teil zum Beispiel XYZ. Das heißt, immer wenn du die Nummer 1234 eingibst, aber zum Beispiel auch in einem anderen Auto heißt das gleiche Teil 12345, kommt immer dann der XYZ-Riemen, was auch immer, Satzteil raus. Und dadurch haben wir quasi die Möglichkeit, keine Originalteile zu bestellen, weil oft bei vielen Teilen Original-Label draufklebt, aber sie kommen eben von einem anderen Hersteller und kosten dementsprechend den Kunden einfach nur viel Geld. Und wir können sie beim Zubehör bestellen, können sie dann günstiger einkaufen und verkaufen und deswegen, ne, machen wir das eigentlich ganz gerne. Aber zudem in dem Zusammenhang bringt uns die Nummer leider nichts, ja, weil der Riemen, die, also die haben da einfach beim Hersteller einfach Scheiße gebaut. Haben gesagt, ja, der passt, aber der passt nicht. Ne? Und
hätte uns auch passieren können.
Genau, 100%ig jedem passieren können.
Keinen Vorwurf machen.
Wahrscheinlich würde ich mal vermuten, dass die Kunde danach wieder zu uns gekommen wäre und wir dann gesagt hätten, da muss ein originaler Riemen drauf oder wir lernen eben aus den Fehlern und sagen, okay, der Riemen passt nicht. Ne?
Aber ja, ich denke mal, in Anbetracht der Historie und wie oft wir das jetzt schon hatten, ist das eigentlich klar.
Man weiß ja auch nicht, ob der Riemen vielleicht am Anfang auch keine Geräusche gemacht hat, weil er noch vielleicht noch relativ
kannst
frisch war.
Kannst du alles nicht bewerten.
Ne? Du kannst weißt du alles nicht beweisen.
Weiß es ja nicht.
Ist das nur im Winter? Ist das nur bei,
da haben wir aber mal einen gehabt, das fand ich richtig, richtig hart. Das war eine ältere Dame. Das war auch ein Ford. Ja. Und da soll jetzt nichts mit anderen Werkstätten zu tun haben. Wir wollen da gar nicht drauf rumhauen, aber es poppt halt oftmals auf. Die haben da eine neue Lenkung eingebaut, deswegen. Ne? Das tat mir so leid für die Frau. Aber ich muss sagen, ich bin auch, ich glaube, da stand 2 Wochen hier der Wagen, ich bin auch jeden Tag gefahren, weil die halt sagte, ja, beim Auspacken und immer beim Lenken macht er das Geräusch. Und wir wussten ja nicht, was für ein Geräusch. Ne? Und bis du das nicht mal gehört hast, kannst du es ja auch nicht zuordnen. Dann bin ich hier auf dem Parkplatz, vorwärts, rückwärts, eingepackt, ausgeparkt, nochmal hoch, Hügel hoch.
Abkühlen lassen.
Alles Mögliche. Und irgendwann dachte ich dann nicht, dass der Riemen durchrutscht. Und das kann man schön provozieren, wenn man hingeht, wie der Josch gerade schon sagte, Klimaanlage an, alle Verbraucher an, Licht, Heckscheibenheizung, Nebelscheinwerfer, alles, was das Ding hat, Sitzheizung, um da richtig Last drauf zu kriegen. Dann am besten noch lenken, wenn der eine Servo hat, auch wenn sie elektrisch ist, egal, weil dann ist der Lastmoment ja am größten und dann Gasstöße geben dabei. Mhm. Dass das Trägheitsmoment der Beschleunigung noch dazu kommt. Und dann war das Geräusch auf einmal da.
Aber ist nicht die quasi, das würdest du ja machen quasi, damit der Freilauf vom Generator, sag ich mal, ne, damit der auch...
Nicht nee, das Auto hat einen Freilauf.
Naja gut, okay, aber sag mal, damit, du willst ja die Generator, den willst du ja in irgendeiner Form beeinflussen, indem du die ganzen Verbraucher anschaltest.
Mhm. Du willst die Last auf dem Riemen erhöhen.
Ja. Ey, aber wie macht man das durch die Verbraucher?
Ja, dadurch, dass du mehr Strom verbrauchst, muss der Generator mehr Strom produzieren.
Das Magnetfeld also erhöht da drin, ähnlich wie eine Rekuperation bei deinem
Elektroauto. Ja, ich habe da echt nie drüber nachgedacht. Ja? Ich habe mich noch nie die Frage gestellt, wie das ein Generator auch die Spannung ja auch regeln kann.
Du hast da einen DFM drin, das heißt Dynafeldmonitor. Mhm. Das ist vom Motorsteuergerät ein Signal, was pulsweit moduliert auf den Regler gegeben wird. Mhm. Und dadurch wird dann die Spannung vom Generator erhöht. Früher hattest du so einen Standardregler. Ja, lecker Kinderriegel, ne?
Voll geil.
Mit guten Kindern drin, pass auf, ey.
Wird mir nur irgendwann schlecht von, wenn ich so viel esse.
mit einem Dynafeldmonitor drin, damit das Motorsteuergerät das entsprechend lastabhängig regeln kann. Mhm. Früher war das nicht so, da wurde einfach angeschaltet und dann hatte das spannungsmäßig geregelt. Ja. Und wenn genug Spannung da war, war alles gut. Und heutzutage ist es tatsächlich so, dass das lastabhängig geschaltet wird, damit du beispielsweise beim Beschleunigen mehr Leistung bekommst. Das heißt, wenn du jetzt so ein Fiesta hast mit 75 PS, da ist ja nicht viel drin. 45 kW haben die, glaube ich, die Dinger, die 1,25er. Da ist ja nichts. Und wenn du jetzt dann beschleunigst und du hast dann von deinen 45 kW hast du 7 verloren, weil der Generator gerade am Regeln ist, dann kommst du ja gar nicht mehr vorwärts. Mhm. Das heißt, in dem Moment schaltet dann das Motorsteuergerät das Dynafeldmonitor weg. Die Last vom Generator wird runtergenommen und erst in der Ausroll- oder in der Schubphase wird quasi das Ding angehoben, um mehr Leistung wieder reinzuziehen.
Siehst du auch schön, wenn du mit solchen Autos den Berg runterfährst, dann geht die Bordnetzspannung auf einmal auf 15, 15,2 Volt hoch, ne, weil dann keine Last, Schubabschaltung und dann haut der den Generator voll rein.
Um kannst du bei Mercedes, kannst du das richtig geil sehen.
Bei Mercedes,
bei Mercedes ist das. Da hatten wir auch mal einen Kunden, der war auch pfiffig hinterher, hat sich dann die Spannung anzeigen lassen, ist mit dem Auto gefahren und sagte, die Generator ist kaputt. Und dann haben wir uns das angeschaut und sagten, das ist vollkommen normal. Machen sich keine Sorgen, haben jetzt sich am Ende noch die Produktbeschreibung ausgedruckt, weil er das nicht geglaubt hat. Der sagt, das kann doch nicht sein, dass meine Bordspannung
Mildhybrid schimpft sich das übrigens auch. Ne?
Auf 11,9 Volt runtergeht, das ist ja nicht in Ordnung. Ja, doch, ist so.
Jo, kleiner Exkurs.
Wir müssen lernen.
Wo waren wir jetzt eigentlich?
Wo waren wir jetzt?
Bei dem Keilriemen.
Mit dem Riemen rutscht durch, Teile passen, genau.
Ja, original Keilriemen drauf gemacht.
Und danach haben wir die Fehler behoben.
Ja, das größte Ärgernis ist für Adnan immer, Teile sind nicht da oder Teile passen nicht.
Oder er hat nicht richtig geguckt, um sie zu sehen, ne?
Ja.
Das ist 50%. Das meine Problem ist, wenn ich Teile suche, dann sind meine Augen immer zu. Muss ich mal richtig
machen.
Wo sind Teile?
Hast du geguckt? Ja, habe ich geguckt. Gehst du raus? Da liegt's. Oh, danke.
Und hat die bei Pino am Platz gelegt und hat sie da vergessen und Pino hat sie ja zurückgeschickt.
Das war nicht mein Fehler. Josh hat mir gesagt, kannst du andere Auto holen?
Das war nicht dein Fehler. Du hast sie da hingelegt.
Ja.
Mit Lieferschein. Ja, was denkst du, was der Pino macht?
Weil du mit anderer Arbeit zu mir kommst, mit anderer Auto sagst, kannst du hier mal Druckverlusttest machen?
Ja, okay. Also wenn ein Kunde anruft und ich bin auf Klo und ich vergiss meinen Arsch abzuwischen, dann...
Ja, und dann Pino war zu schnell.
Gut.
Josh, der hat seinen Job gemacht.
Erzähl davon.
Kannst du auch nicht beschweren.
Ja, der Pino hat seinen Job zu gut gemacht. Josh, erzähl von deinem Fall, bevor sie eskaliert.
Gleich puste ich den auf. Also, wir haben jetzt ja schon die letzten Wochen immer mal wieder über, über Luftfahrwerk geredet, ne? Mercedes?
War jetzt schon.
Hatten wir jetzt beim letzten Mal mit dem Kompressor und den Silikalperlen.
Ja, stimmt.
So, jetzt hatten wir ein Fahrzeug mal wieder da. Was heißt mal wieder? Der war vorher wegen was anderem hier gewesen und dabei ist uns aufgefallen, dass das Fahrwerk abgesackt ist, weil große der Wagen
Baustelle.
Dann...
Große Baustelle-Auto.
Große Baustelle-Auto, genau. Den haben wir dann, den Partikelfilter hatten wir gereinigt und dann haben wir den... Was heißt, wir haben den ausgebaut und zum Reinigen weggeschickt. Dann haben wir den Wagen rausgeschoben, damit der jetzt hier nicht eine Woche auf der Bühne steht. Das dauert ja bis zu 5-6 Werktage, bis das Ding wieder hier ist. Haben den Wagen rausgeschoben und dann guckte ich nach der Woche dann mal aufs Auto drauf und ich so, hä? Komisch. Ist irgendwie abgesackt hinten rechts, der steht schief. Oder ist das mein Kopf? Dann habe ich den immer mal gerade gerückt und dachte, der steht immer noch schief. Ist das Luftfahrwerk abgesackt? Und dann haben wir uns das angeschaut. Haben aber nicht wirklich was festgestellt, haben uns den Ventilblock mal angeguckt, haben dann auf Verdacht da, glaube ich, auch einen neuen reingemacht, weil da Feuchtigkeit auch drin gewesen ist an dem Block. Oder hatten wir einen Fehlerspeichereintrag dazu? Es gab einen Grund auf jeden Fall dafür. Und haben den Kunden dann gesagt, er soll das bitte beobachten.
Da war ein Fehler drin.
Da war ein elektrischer Fehler drin, so ein Ventil, ne?
Ja, da war ein Fehler drin, ja. Deswegen, genau.
Ja, ein elektrischer Fehler war da drin.
Fällt dir aber auch jetzt erst ein, ne? Aber jetzt, wo du es sagst, da waren...
Wir haben Anfang der Woche noch drüber gesprochen.
Kartusche hast du gesehen?
Nee, das war ein anderer. Das war ein anderer Mercedes.
Da war ein elektrischer Fehler drin. Ja, genau.
Und nicht ein Regelfehler, sondern ein elektrischer Fehler zu dem Ventil. Weil ein Regelfehler hätte ja auf...
Nee, nicht Höhenregelung, ein Regelfehler von dem Ventil. Ja.
Und haben das neu gemacht und gesagt, es kann sein, der hatte... 220.000 gelaufen, 230.000 gelaufen. Da kann das schon mal passieren, dass ein Luftfederbike undicht ist. Wir lassen den jetzt noch mal 2 Tage stehen, kontrollieren das noch mal und dann müssen wir einfach gucken. Und dann haben wir die Ventileinheit neu gemacht, haben den auf den Hof gestellt, 2 Tage stehen lassen, stand wunderbar, einwandfrei, haben gemessen, nicht 1 Millimeter abgesunken, keine Ahnung warum, aber alles super. Dann rief er eine Woche später und sagte, nee, leider ist er doch wieder abgesackt hinten rechts und ob wir dann noch mal bei gucken könnten. Und dann ist er reingekommen, ich habe mir nochmal alles angeschaut, kein Fehlerspeichereintrag drin, alles einwandfrei und dann ging es auch relativ schnell weiter, weil was sollen wir machen? Da muss der Luftfederbike raus, den müssen wir prüfen. Im eingebauten Zustand zu prüfen ist sehr schwer, weil die Luftfederbälge immer an den Stellen undicht werden, die man nicht sehen kann im eingebauten Zustand. Das ist irgendwie...
Ist ja meist immer so ein Schutz drüber, ne?
Genau, den kriegt man dann nicht runter, den müsste man dann kaputt schneiden. Damit wäre dann, also wenn ich den kaputt schneide, das ist schön gut, dann muss er auf jeden Fall neu. Das heißt, man muss ihn auf jeden Fall ausbauen, damit man dann den Schutz entfernen kann, um im Zweifelsfalle, wenn der Luftfederbike dicht ist, das Ganze wieder zusammenbauen kann. Ist ja durchaus möglich, dass eventuell eine Undichtigkeit irgendwo an der Leitung ist oder halt am Ventilblock. War aber nicht der Fall.
Das Problem ist aber, wenn das so schleichend ist und das, ich sag mal so, in 1-2 Tagen so ein bisschen absinkt, dann ist es in der Regel Dann ist es in der Regel entweder der Ventilblock, aber das auch eher selten. Das ist meistens, wenn die viel gelaufen haben, kommt das tatsächlich von den Faltenbälgen hinten. Weil die Leitung, wenn die irgendwo kaputt wäre, dann wäre das meistens schneller, dass das wirklich runtergeht. Und die Jungs
bauen gerade was auf,
die wollen das nämlich mal zeigen, wo es rauskommt. Und dann ist auch noch das Problem, je nachdem wie das Auto steht, weil wir werden das jetzt gleich schön sehen, der rollt sich ja auf wie so eine Ziehharmonika, der Faltenbalk. Und dann kann das schon mal sein, wenn er jetzt in der Einfahrt steht, dann steht der vorne, steht der eventuell auf der einen Seite ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer und dann ist das mal dichter, als wenn das Fahrzeug anders steht. Und deswegen kommt dann auch dazu, das war bei dem nämlich, meine ich, auch so, dass meistens rechts absinkt, aber manchmal auch links. Ne?
Genau.
Das war so, meine ich.
Eine absolute so sitzt er normalerweise da drin. Da haben wir hier oben den Druckluftanschluss, wo dann halt von dem Ventilblock hier dann die Luft entsprechend reingesteuert wird. Jetzt ist hier noch der Schutz drauf. Hier haben wir den Schutz schon abgemacht. So, jetzt geben wir da mal Luft drauf und dann gucken wir mal, wo der undicht ist. Und vielleicht erklärt sich dann auch, warum man das nicht mal eben so sehen konnte. Sprüh einfach mal ein. Also wir geben jetzt für alle, die zuhören, hier auf den Luftbalk mal ein bisschen Luftdruck drauf, um dann zu gucken, wo mit dem Lecksuchspray das Ganze anfängt zu blubbern.
Das ist richtig, Fehldiagnose.
So, warte, ich halte kurz.
Wir saugen die ganze Couch schon wieder ein. Ich finde schön, dass wir das nie vorbereiten.
Wie rostig das da unten auch ist, ne? Weil da einfach Feuchtigkeit zwischensteht.
Ich hätte das markieren sollen. Guck mal, da.
Das
da
bewegt sich jedes Mal,
da, hier.
Wenn der hoch und runter geht. Ne?
Das ist so eine klitzekleine Undichtigkeit da oben. Sieht hier unten auch eine klitzekleine Undichtigkeit.
Ja, das sind ja dann
immer auch die verrostet
Tage, ne? Oder
sind,
die Woche.
Genau. Ja?
So, und das ist normalerweise hier drauf gewickelt und das arbeitet die ganze Zeit. Und je nachdem, wie das jetzt steht oder wie das Auto stehen geblieben ist, auf was für einer Höhe, kann das auch mal sein, dass das mal sich selber abdichtet. Das mag schon mal vorkommen.
Wir haben den jetzt hier noch gar nicht auseinandergenommen. Da kann man das vielleicht noch mal etwas besser sehen.
Das Messer haben?
Ja, bitte.
Warte, ich hole eins.
Wie ihr seht, es ist alles live. Wir haben uns hier überhaupt nicht wie immer vorbereitet. Es ist viel zu laut.
Kannst du mal Druckluft
ausmachen? Ich hoffe, ihr könnt uns überhaupt noch
verstehen.
Ja, bitte.
Brauchst du nicht mehr?
Nee, mach aus, bitte.
Adnan macht jetzt mal den Druckluftkompressor hinten aus, weil der die ganze Zeit versucht, hier Druckluft nachzupumpen. Das ist, wenn ein Podcast kommt, das ist eigentlich immer schlecht. Also, Jörg schneidet jetzt mal den Faltenbalken mal auf, quasi. Der
ist halt Werkstatt hier, ne?
So ein Staub, kann man schon Staubschutz nennen, ne?
Staubschutz.
Und Beschädigungsschutz.
Der nicht wirklich Staub geschützt hat. Aber nach der Laufleistung, ist das auch in Ordnung. So, sieht man hier,
haben wir die Laufleistung?
Wie sich dieser Luftbalk, diese Gummimanschette von dem Luftfederbalk halt genau um den oberen und um den unteren Befestigungspunkt drumherum drückt. Das heißt, genau das, was Robin gerade gesagt hat. Jetzt ist er im eingefederten Zustand, dass er ist ja richtig Druck drauf. Dann legt er sich da an und dann dichtet er sich selber ab. Und erst in dem Moment, wo der wirklich auseinanderfährt, werden diese Manschetten hier freigelegt. Leck mich am Arsch, Entschuldigung.
Pump nochmal auf.
Ja, pump doch auf.
Werden diese Manschetten hier freigelegt und dann kann natürlich dann entsprechend hier auch Luft entweichen. Das heißt, wenn
schneiden wir komplett durch, was da drin ist. Ob da einfach nur Luft
und das Ding drin ist. Das ist eine coole Idee.
Ja.
Noch nie gesehen.
Schneiden wir einfach mal den Luftbalk auf.
Seitenschneider für einen Undock? Nee, ne? Mach mein Messer nicht kaputt.
Schneid dir nicht den Finger. Danke, Robin.
Das Messer habe ich gekauft, also alles gut.
Junge.
Ich sage es noch.
Schuld ich nicht.
Das ist einfach nur Gummi. Ja, das war schon.
Das ist ja spektakulär da drin.
Ja.
Ist ja wirklich einfach.
Aber der sieht auch irgendwie wesentlich neuer aus als der andere, ne?
Vielleicht ist er schon mal neu gekommen.
Ich finde jetzt gerade.
Guck mal hier, wie verrostet ist.
Guck mal, wie verrostet der da ist.
Welcher war rechts, welcher links?
Ja, der war rechts.
Der war rechts.
Das ist oft so, dass die Teile, die rechts verbaut sind, immer fester sind oder verrosteter sind.
Weil die anderen durch die.
Durchs Wasser mitgezogen werden. Ja. Und die Straßen sind dann nach rechts abschüssig. Das heißt, das Wasser sammelt sich mehr auf der rechten Seite. Und deswegen ist es
auch vor allem,
so, dass wenn die rechte Teile.
Aber wenn sie am Straßenrand parken, eher die linke Seite, weil die dann Spritzwasser dann von den Autos abkriegen.
Ja.
Ja, gut, aber wahrscheinlich die Spritzwasser von den Autos pumpt die wahrscheinlich nicht bis hoch in den kommen. In den Ring da rein.
Das ist ja schon kein Podcast mehr hier. Also, der Luftfederbalk war auf jeden Fall.
Ne? Ich glaube, dann weiß ich, wo die Undichtigkeit ist.
Oh.
Ist ein riesen Loch drin.
Die Undichtigkeit war bei dem Luftfederbalk auf jeden Fall hier unten und vermutlich durch die eigene Selbstabdichtung, wenn das Ding unter Last stand, je nachdem wie er stand, war es dann mal etwas mehr, etwas weniger undicht.
Ja.
Weil genauso wie der Robin sagt, die Regulierung erfolgt dann halt intern und wenn der was höher steht, dann kann es durchaus sein, dass das sich dann halt so auswirkt, dass die Manschette sich dann wieder selber abdichtet.
Hast du die Teile, hast du ja auch im Zubehör geholt, glaube ich, sozusagen.
Genau, ne? Richtig.
Die hast du auch im Zubehör. Hast du mal den Preisvergleich mal gemacht?
Original 590 plus Mehrwertsteuer pro Seite. und Zubehör 380, glaube ich.
Ja, seht ihr eben, ne? Und meistens hat Mercedes die selber jetzt auch nicht hergestellt, sondern irgendwo eingekauft und ne, daher haben die ja die ganzen...
Man kann die auch überholen lassen, tatsächlich. Ne? Gibt es auch Firmen, die sowas machen. Die überholen dann ja, die Dinger.
Das die Frage, wie sinnig das ist.
Ne? Bei denen jetzt hinten wahrscheinlich nicht, aber bei den Federbeinen vorne.
Ja, da macht es Sinn, klar. Ne?
Da kostet
ja,
ein Federbein 1.500 Euro.
Ja, deswegen habe ich diese hohe Zahl im
Kopf. 1.500 bist du gut geschossen.
Ja, fast.
Gibt auch manche, die kosten 3.
Ja, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, die sich mit einer internen Druckregulierung
schlagen. Ja, schöne Technik, unfassbare Technik, aber wenn sie kaputt geht, als Schweine teuer.
Das ist halt oft so, ne? Aber das ist bei fast allen Herstellern eigentlich gleich. Das war jetzt Mercedes, ne? Bei BMW ähnlich. Es gibt manchmal noch mal ein paar andere Aufbauten. Die älteren Mercedes-Modelle haben auch oft noch mal Ventile oben in dem Luftfederbalken mit drin, wo der dann auf und zu macht. Die haben nicht mehr den zentralen Schaltblock, sondern die haben das hinten an dem Ventilchen, an dem Luftfederbike sitzen. Gibt es auch. Aber bei den neuen gibt es das gar nicht mehr, glaube ich. Ne? BMW gab es das noch nie, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Die haben das immer zentral gehabt. Und
ja. Wenn du überlegst, da sind 8 Bar drauf.
Jo, da ist schon gut Power hinter. Ne?
Tja. Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal schon erzählt habe. Wir hatten mal einen ML und da hat der Meister... wollte das Ding anbocken. Der Altgeselle wollte das Ding anbocken und ich sollte die Bühne hoch und runter fahren.
Deine Ausbildung? Dann,
genau, richtig, meine Ausbildung. Dann habe ich die Bühne hochgefahren und er sagte, nee, warte, nochmal runter, nochmal umgesetzt, dann wieder angebockt, sagte, okay, jetzt kannst du hochfahren. Er war aber noch mit dem Kopf unten und dann ist das Ding vorne rechts, ist ihm um die Ohren geflogen. Bumm. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Das hat einen Knall gegeben, das kannst du dir nicht vorstellen.
Weißt du, was da Power hinter
Leck
ist?
Mich
warum
Bombe ist.
Gehen dann explodiert?
In meiner Ausbildungsbetrieb war das noch nicht so, dass man sich die Zeit genommen hat, da nachzugucken, warum das passiert ist. Oder ich erinnere mich zumindest nicht mehr dran.
Okay.
Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir es nicht kontrolliert haben, was passiert ist. Ich weiß nur, dass es passiert ist. Und seitdem habe ich da wirklich gehörigen Respekt vor. Und sobald ich im Bereich Luftfederung arbeite, wird der Druck abgelassen. Wird das Ding manuell notfalls nochmal der Druck abgelassen. Ich bin da wirklich sehr penibel geworden, weil ich... Du mag meine Ohren und ich möchte die auch behalten. Was meinen Musikgeschmack jetzt nicht wirklich...
wollte ich genau gerade sagen.
Wie ich sage, ich brauche meine Ohren, um Krach zu hören.
Genau.
Naja, gut.
Ja, interessant.
Also, ich Robin, das mit Koffer packen wird heute nichts mehr, ne?
Ich befürchte das irgendwie. Es sappelt zu viel.
Nein. Wir
haben Zeit. Alles gut.
Machen wir einfach den Mythos der Woche als erstes. Airbags halten dein Auto Leben lang.
Da muss ich lachen.
Von der Physik her, ja.
Ja, aber jein, weil ihr erinnert euch bestimmt an den Hersteller.
Was sagt Adnan dazu?
Achso, Entschuldigung.
Also das bedeutet, dass der Airbag...
Dass er nie getauscht werden muss.
Achso, nie getauscht. Kaputt.
In einem normalen Autoleben. Ne, aber fairerweise muss man sagen, manche Autos werden eben auch 30 Jahre alt. Ne?
Tja, also ich habe nicht so viel Erfahrung mit Airbag, muss ich das ehrlich sagen. Ich lasse die Antwort für die beiden besser. Die kennen sich besser aus.
Ja, Josh hat es ja eigentlich gerade schon gesagt. Also eigentlich ja. Ja. Aber es gibt ja den Hersteller Takata. Da gab es ja diese massiven Rückrufaktionen bei eigentlich allen Herstellern.
Bei meinem Auto habe ich gehabt.
Ja, bei BMW, Mercedes, VW, überall. Und zwar gab es da ein Problem mit der
Zündpille,
die da drin sitzt. Die haben sich in ganz kleinen Prozentsätzen, muss man dazu sagen, nur selbst entzündet, die Dinger. Da ist dann ein chemischer Prozess drin und dann fährst du auf einmal und dann paff, kommt der Airbag raus. Das ist natürlich gar nicht geil. Ne? Das ist saugefährlich und deswegen gab es da massiv Rückrufaktionen. Also ich kenne keinen Hersteller, wo die Dinger nicht drin waren. Die gibt es auch mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Die haben dann
Ich glaube nicht, dass es die noch gibt.
Ich glaube, die haben relativ schnell.
Das war ein Problem von der Zündpille, weil da, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Feuchtigkeit, chemischer Zersetzungsprozess, irgendwie sowas war da mit
der Zündpille. So wie ich unsere Community kenne, arbeitet wahrscheinlich einer bei
denen. Schreibt das mal in die Kommentare. Ich meine, das war ein chemischer Zersetzungsprozess und dann kam es halt dazu, dass sie sich dadurch selbst entzündet haben, die Dinger.
Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das ist klar, war jetzt eine Rückrufaktion durch eine Fehlproduktion. Airbags halten ein Fahrzeugleben lang? Ja und nein im Sinne von, je nachdem, wie man mit dem Fahrzeug umgeht. Also wenn das Auto jetzt permanent Feuchtigkeit sieht von innen, also zum Beispiel ein Fahrzeug, was keine Klimaanlage hat und da wird nicht so drauf geachtet. Da haben wir schon den einen oder anderen Airbag gesehen, wo tatsächlich das Ding so komplett vergammelt war und verrostet war und wo ich mich auch echt im Nachgang gefragt habe, wie zum Teufel soll das noch in 5 Jahren passieren, wenn er mal auslösen sollte, der Airbag, wo ich mir schon gesagt habe, ob der nochmal auslöst, weiß ich nicht. Wir hatten auch einige Airbags, die Papa, bevor er wusste, dass er das nicht machen darf, gezündet hat, ne? Und auch da waren schon welche bei, die nicht gezündet haben. Mhm. Obwohl sie eine Ansteuerung hatten. Daran erinnere ich mich auch.
Aber da waren wir uns manchmal nicht ganz sicher, ob da alle
richtig. Da war dann elektrischer Fehler drin, ja, ne? Klar. Aber da sind wir wieder beim Thema. Halten die ein Fahrzeugleben lang? Ja. Moderne Fahrzeuge ja. Ich glaube, früher war das wesentlich schlimmer.
Ja, denke ich auch.
Ne? Aber heutzutage kann man eigentlich uneingeschränkt sagen, hält.
Es gibt auch kein Wechselintervall irgendwie dafür, dass man jetzt sagen muss, die müssen nach 10 oder 15 Jahren raus. Gibt es nichts, ist nichts
mehr vorgesehen. Nur die Hauben-Airbags quasi gefühlt, ne?
Nein, da muss nicht das Pyro-Element ersetzt werden, sondern der Dämpfer.
Der Stoßdämpfer,
der Gasdruckdämpfer. Also Cedric spricht jetzt gerade von den BMWs. Da ist das ja so ein
Fußgängerschutz.
Aktiver Fußgängerschutz. Und zwar die Motorhaube kennen ja die meisten, wenn man die aufmacht, dann sind da Gasdruckdämpfer drin, dass sie von alleine hochgeht und auch halt hochgehalten wird. Und da ist auf diesen Gasdruckdämpfern ein Verfallsdatum drauf. Und das ist ein erheblicher Mangel für die Hauptuntersuchung, sprich den TÜV, wenn das überschritten ist oder nicht mehr lang genug im Voraus ist. Weil wenn ein Fußgänger angefahren wird, dann gibt es einen kleinen Pyrosatz und dann wird die Haube hinten aus dem Schloss gesprengt und dann kommt die hoch, um das abzufedern.
Dass der nicht mit dem Kopf und auf die Frontscheibe aufschlägt, sondern über das Auto drüber geschleudert wird.
Genau, richtig. Und da kann es halt passieren, dass über die Zeit das Gas entweicht.
Ja.
Und dann haben die keine richtige Dämpfungswirkung mehr und deswegen müssten die dann ersetzt werden.
Damit der Fußgänger nicht noch einen doppelten Salto
macht. Ja, aber wo ich sagen muss, das ist wirklich ein Wahnsinn, dass das gesünder ist für den Fußgänger, statistisch gesehen, über das Auto rüber zu fliegen.
Oder das auch abzufedern, wenn die Haube dann oben ist. Ja. Ich habe mal eine gesehen, die ausgelöst hatte. Das ist dann wie so ein Federelement, wie so ein Trampolin, wie so ein Springpolster halt. Ne? Das ist auch dafür halt gedacht.
Ja, ja gut.
Krass, was sie sich einfallen lassen. Ne?
Kommen wir von diesem Thema zum nächsten spannenden Thema. Ja, du darfst nicht gucken. Es geht um einen VW Crafter.
Fabuka-Fall der Woche.
Fabuka-Fall der Woche, habe ich schon gesagt?
Nein.
Kommen wir nun zum Fabuka-Fall der Woche nochmal, ganz offiziell. Genau, VW Crafter, 2,0 TDI, Baujahr 11 bis 2016, CSNA, 120 kW. Hallo, ich habe bei einem Crafter den Zahnriemen alle 4 Injektoren gewechselt. Das Auto lässt sich zwar starten, aber er dreht nicht mehr hoch. Und wenn er hochte, dann nur langsam und unter extremen Nageln und Rauch hinten raus. Wir sind ratlos. Gleichzeitig akzeptiert das Motorsteuergerät zwar die Kodierung, jedoch stellt man bei erneuten Auslesen fest, dass die Kodierungen von Zylinder 1 und 2 gleich sind. Kodiert wurde mit Bosch und VCDS. Keine Fehler kurz vorhanden, ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Und die Beschreibung war keine Leistung, extremes Nageln.
Ja, würde ich mal einen Satz vernünftige Injektoren einbauen, ne?
Ich weiß also natürlich, ob das guter Marke, der eingebaut ist, oder der hat, wenn die gut Marke sind, dann hat vielleicht nicht das richtig die Drehmoment für die Injektoren festgezogen.
Ja, also ich muss sagen, ich habe Juli auch geschrieben, gesagt, der ist schon hart. Also so von ohne Video, ohne irgendwas und sowas, also nur durch Raten.
Es könnte auch noch was sein.
Es gibt, warum so, auch?
Er hat Injektoren gewechselt,
hast du gesagt. Genau, Injektoren gewechselt.
Ja.
Warum denn? Wissen wir das?
Nee. Aber es wurde die Kompression geprüft, die Steuerzeiten geprüft, die Rücklaufmengen geprüft, das Kraftstoffdruck wurde geprüft, das AGR wurde geprüft, die Unterdruckversorgung und die Ansteuerung der Injektoren.
Was für ein Auto war das?
Crafter. 30 minus 35 Bus, das habe ich noch nie gehört.
Also ich habe, das ist eine doppelte Kodierung. Also die gleichen Kodierwerte, die sind ja dafür da, um die kleinsten Mengenanpassung für den Injektor zu machen, weil die immer eine gewisse Fertigungstoleranz haben und die werden auf dem Prüfstand ermittelt. Und
also mir ist also nicht bekannt, dass es da den der Motor Code läuft gibt. Auch mit, ohne die Kodierung von den Injektoren läuft er auch
ja.
Und der nagelt auch nicht. Ja. Das heißt, selbst wenn du die Injektoren nicht kodierst, läuft der trotzdem und du hast trotzdem Leistung ohne Ende. Das heißt, ich vermute entweder tatsächlich die Injektoren kaputt oder einen Einbaufehler.
Oder was auch noch sein könnte ist, es gab, dafür müsste er aber Piezo-Injektoren drin haben und zwar brauchen die so 8 bis 10 bar im Rücklauf, die Piezo-Injektoren, um richtig arbeiten zu können. Da gibt es bei VW so einen kleinen, ist so ein ganz kleines Plastikteilchen, ist so ein Zylinder, so hoch ungefähr.
Ein Druckdämpfer. So ist aber
2 Zentimeter. Ja, ein Rückschlagventil halt einfach, ne, mit, um den Druck aufzubauen.
Es könnte auch sonst
arbeiten die nicht.
Es könnte auch sein, dass die Injektoren falsch gelagert wurden oder geliefert wurden. Dadurch kann es auch passieren, dass wenn es jetzt Piezo-Injektoren sind, dass der hydraulische Koppler leer gelaufen ist. Dann hat er auch keinen richtigen Einspritzpunkt. Ja. Ich würde tatsächlich aber jetzt eher auf einen Einbaufehler tippen. Also als allererstes ein Einbaufehler. Und wenn es der Einbaufehler nicht ist, dann die Injektoren auf jeden Fall nochmal überprüfen lassen.
Spannend, weil es ist, du hast dir gesagt,
doppelten Dichtring von der.
Nee, es sind tatsächlich 2 falsche Injektoren geliefert worden in der richtigen Verpackung. Ah. Man hat es beim Einbau nicht gemerkt. Also, es ist eine Mischung aus einem Einbaufehler und einem Lieferfehler, was du gesagt hast.
Also
aber ich habe zu Julia gesagt, wie soll man da drauf kommen?
Vernünftige Injektoren. Wir haben mal einen Fall hier gehabt, der kam von einem. Wir haben ja auch hier unsere Partnerbetriebe zusammen, ob das jetzt Lackierer, Motoren, Instandsetzer sind, wie auch immer. Man hilft sich halt unter Kollegen. Und wenn wir mal was haben, wo es in die Tiefe geht und wir sagen, boah, wir haben keine Zeit oder wir kommen da nicht weiter, ist nicht unser Fachgebiet, dann schieben wir das mal zu denen rüber. Wenn die was Spezielles haben, schieben wir was zu uns rüber. So arrangiert man sich. Und dann rief der an und sagte, boah, wir haben einen Mercedes Vito, war das, glaube ich. Vito, Viano.
Ja, Viano.
Haben wir einen Motor komplett gemacht mit 9 Injektoren rein und alles. Und haben den neu aufgebaut. Das Ding hat keine Leistung. Ich habe keine Ahnung mehr, sagte der. Könnt ihr mal gucken. Und dann bin ich mit Josh mit dem Ding irgendwann. Nach Feierabend war das, sind wir über die Autobahn gegurkt und haben versucht, da irgendwas festzustellen. Es war nichts nachvollziehbar, es sah alles in Ordnung aus. Und er sagte, ja, wir haben die Injektoren auch neu gemacht und Kompression geprüft, alles. Wir selber haben den Motor aufgebaut. Da habe ich gedacht, ja, keine Ahnung, ich sage, müsste man jetzt noch mal verschiedene Sachen auseinanderbauen. Also wir haben auch nichts Greifbares gehabt. Und dann rief er mich ein paar Wochen später an und sagte, wir haben es gefunden. Da waren tatsächlich die Injektoren, die wir neu eingebaut hatten, am Arsch und haben keine richtige Einspritzmenge gehabt und deswegen hat er keine richtige Leistung gehabt. Ich sag, willst du mich jetzt veräppeln? Das kann doch nicht sein. So kann das halt manchmal passieren. Ne? Das
haben wir doch auch schon gehabt. 4 neue Injektoren gekauft.
Bei Mercedes.
Bei Mercedes, bei dem Ford von der
Kruger.
Ein Injektor am Arsch, ein neuer.
Ja, kommt schon
mal vor. Man sucht alles andere ab, ne?
Ja,
vor allem steckst du Zeit rein, die du nicht hast. Du planst ja mit der Zeit und dann stehen...
Der Kunde auch nicht hat.
Ich sag mal, wenn du jetzt aber kommst und, machst die Injektoren, weil der schlecht angesprungen ist, dann machst du einen Satz neue Injektoren rein und danach läuft er wie ein Sack Nüsse. Dann weißt du das kann ja nur daran liegen. Aber wenn du jetzt einen kompletten Motor machst und der läuft doch super und dann kommt der Kunde auf einmal wieder und sagt, ich habe keine richtige Leistung... Ist ja eh so eine Sache, was heißt jetzt Leistung? Wie bist du das? Wie willst du das nachvollziehen?
Stimmt,
das
haben wir eigentlich nur so 10, 15 PS im oberen Momentum gefehlt. Ja, ne?
Da hat schon beim Durchbeschleunigen war da schon gar nichts mehr. Wir sind erst hier in der Stadt gefahren und dann haben wir gesagt, hey, ist der echt so völlig in Ordnung. Der muss mal auf die Autobahn fahren. Da konnte kein LKW mit überholen, der hat keinen Hering vom Teller gezogen. Ja, das war wirklich krass. Ja. Manchmal echt verrückt.
Manchmal ist es verrückt und man kommt. Macht sich selber.
Man lernt immer dazu.
Und man denkt, das, was man
gemacht hat, das kann ich kaputt. Ist schon dunkel.
Mhm. Oh, nee. Oh, ja, doch.
Robin, deswegen machen
wir jetzt auch
dunkel. Willst du Koffer packen?
Ja. Robin muss das Koffer packen, ne?
Ja.
Wir machen es dunkel.
Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, bitte Kommentare, alles schreiben. Wir freuen uns ohne Ende. Wir lesen alles.
Schreibt mal in die Kommentare, ob die Farbe schön ist.
Yeah, ja, genau, richtig.
Ja, erstmal musst du sehen, wie es auf dem Bildschirm aussieht. Weil manchmal ist es so, du siehst es im Real, sieht es ganz anders aus.
Ja. Yeah.
Wir gucken. Aber schreibt trotzdem rein. Super.
Tschüss, ihr Lieben.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.